Brigitte Seidel Zerinnerungen vom Bett bis zur Tür der Nasszelle sind es 3 Schritte. Ich ging sie zuletzt heute Nacht zurück zum Bett. Vom Flur dringt das metallene Geklapper des Wagens, auf welchem Handtücher, Wegwerfwindeln und diverse Salben ordentlich aufeinander gestapelt liegen. Es hat mich geweckt und vorgewarnt, und ihm folgte eine mahnende, laute Stimme, dass es Zeit ist, aufzustehen. Diese Aufforderung hat etwas Groteskes, jedenfalls für einige Mitbewohner, da sie nicht mehr in der Lage sind, alleine aufzustehen. Der Wagen steht jetzt vor meinem Zimmer und wartet an der offenen Tür, während eine Pflegerin, deren Namen ich mir nicht merken kann oder will, 2 Handtücher vom Stapel nimmt und in die Nasszelle huscht. Der Geruch von vermodernder Seife weht dabei unter meine Nase und verfängt sich in den Barthaaren. Die Sonne spottet still, als die Pflegerin die Gardinen zurückzieht und hektisch ein paar Sätze durch die Zähne presst. Jeden Morgen, an dem sie Dienst hat, dieselben Worte in derselben Reihenfolge zu diesen Sätzen aneinandergerückt. »Na, Herr Bergheim, wie geht es uns heute?« »Sie kommen ja wie immer alleine zurecht. Ich muss weiter. Herr Aschenbrenner wartet darauf, gewaschen zu werden.« Daraufhin hetzt sie durch die Zimmertür. Wie sie redet und sich bewegt, als wolle sie flüchten, würde geschnappt und zurückgebracht, um erneute, sich stets wiederholende Fluchtversuche zu unternehmen. Sie trägt keine weiße Schürze wie die anderen Pflegerinnen. In einem rosafarbenen Overall rennt sie hin und her, bis zum Hals zugeknöpft. Ihre Lippen haben die gleiche Farbe. Wenn sie nichts sagt, liegen sie als Strich aufeinandergepresst, starr. Sie erinnert mich an die Leute früher, die bei mir vorsprachen, eine Rolle dilettantisch abspulten und hofften, in jene Gruppe aufgenommen zu werden, die ihnen zu Ruhm und Erfolg verhelfen sollte. Aber diese hier, deren Namen ich mir nie merken will, spielt ohne jede Leidenschaft, als sei sie von ehrgeizigen Eltern dazu gedrängt worden, gegen ihren Willen. Das rosafarbene Kostüm ändert daran nichts. Die Klobrille ist kalt. Das Urinieren schmerzt. Ein scharfer Geruch überdeckt für Minuten den modrigen Seifengeruch. Dr. Seefeld kommt einmal pro Monat. Er stellt dann den Arztkoffer neben den Stuhl, setzt sich und wir reden über viele andere Dinge. Sein Bruder ist Intendant einer kleinen Kabarettbühne. Wir fanden heraus, dass er unter meiner Regie Unterricht bekommen hatte und für 2 Jahre in meinem Ensemble gespielt hatte. Das liegt 30 Jahre zurück. Vor ein paar Wochen brachte der Doktor die Tonbandaufzeichnung der Premierenveranstaltung seines Bruders mit und ein Begleitschreiben. Ich lese es jeden Abend wie ein Liebesbrief, der jahrelang in einer Kiste verschollen war. Die Bewegungen und Worte der Overall tragenden Personen wirken noch dilettantischer, wenn sie dann meine Tabletten bringt und bemerkt, dass ich am Vorabend schon wieder vergessen hätte, das Licht zu löschen. In 3 Tagen ist der nächste Arzttermin. Der Flur zum Frühstücksraum hallt bei jedem Schritt, den ich mache, wieder. Die Lampen geben fahles Licht. Alles scheint in Pfefferminztee getaucht. Und so riecht es auch. Die Mitbewohner sitzen bereits auf ihren Plätzen, als ich im Speisesaal ankomme, bis auf die, die noch mit den Rollstühlen gebracht werden müssen. Die beiden diensthabenden Pflegerinnen fahren jeweils 2 an einen Tisch. Nach etwa 10 Minuten sind auch alle 8 Rollstuhlfahrer im Saal. Links von mir sitzt Clemens. Ihr Mann war während des 2. Weltkrieges Oberst in der französischen Armee und ist nie mehr nach Hause gekommen. Eine Todesmeldung gab es nicht und auch auf der Vermisstenliste war er nicht zu verzeichnet. Sie zog daraufhin zu ihrer Schwester nach Deutschland. Als diese starb, kam sie hierher. Angeblich mit Alzheimer. Sie fand nach einem Spaziergang nicht mehr nach Hause zurück. Clemens hat ein kindliches Gesicht. Wenn sie lächelt, sieht man ihre Zahnlücke. Dadurch erinnert sie an ein kleines Mädchen, kurz vor der Einschulung. Sie ist ungeheuer stolz auf ihre verbliebenen Zähne, weil sie echt sind. Manchmal berühren wir uns zufällig. Ihre Haut ist weich. Marie hatte eine weiche Haut. Sie fühlte sich überall samten an, wenn wir uns liebten. Bei der Geburt unseres Sohnes ist sie gestorben. George hat den Geburtskanal mit seinem Po blockiert und den Wartenden vermittelt: Ihr könnt mich allemal. Dass seine Mutter dabei draufgehen würde, war ihm sicher nicht klar. Dennoch habe ich nie aufgehört, ihm die Schuld dafür zu geben. Wir verstanden uns nie besonders gut. Als er sein Studium begann, trennten wir uns mit dem gegenseitigen Versprechen, dem anderen jeweils den Aufenthaltsort zu hinterlassen. Ich habe ihn seitdem nicht wiedergesehen. Die Verwaltung hat seinen Namen und seine Adresse im Zentralcomputer gespeichert. Die rosafarbene Pflegerin reißt der debilen Erna die kleinen Teddybären aus der Brusttasche und legt sie auf den Stapel der beim Essen verbotenen Gegenstände, wie verrotzte Stofftücher, Pappschachteln, die Karlchen Karton ständig mit sich herumschleppt und die Zahnprothese von Hilda, weil sie nie begreifen will, dass man Zähne nicht dauernd vor den Augen der angeekelten anderen Bewohner herausnehmen darf. Die Teddys rutschen zwischen die Stofftücher und Schachteln. Unmittelbar vor den Zähnen bleiben sie liegen, wie ein Ungeheuer, das seine Beute verfehlte, liegt das Gebiss zusammengepresst und nach oben gestreckt auf dem Tresen vor der Glasscheibe des Stationszimmers. Nach dem Frühstück erhalten alle ihre Sachen zurück. Erna stopft sich glücklich ihre kleinen Bären in die Tasche zurück und summt ihnen tröstend Kinderlieder ins Ohr. Ich muss unwillkürlich an George denken, der nie die beruhigende Stimme seiner Mutter hörte. Das Summen klingt jetzt wie das Requiem der Toten, von ihr selbst gesungen. Ich selbst ziehe meine Jacke über und gehe zum Ausgang, um eine Zeitung zu holen und dem Geruch von abgestandenem Pfefferminztee für einige Augenblicke zu entfliehen. Narzissen stehen an den Seitenrändern des Kiesweges auf einem schmalen Rasenstreifen Spalier. Ich versuche, ihren Duft einzuatmen. Doch er liegt erstickt unter einer Decke von Dieselsmog, den die LKWs des Kieswerks in der Nähe bei der Durchfahrt darüber geworfen haben. Der Kies knirscht unter meinen Schuhen, während ich zum gegenüberliegenden Kiosk gehe. Etwa 3 Meter davor sehe ich, dass jemand mit roter Farbe Judensau an die untere Frontseite des Häuschens geschmiert hat. Der Kioskbesitzer ist gerade dabei, Ware in die viel zu kleinen Regale zu pressen. Das Nachtgeplapper eines Grundschülers, der Langeweile hatte, sagt der Mann hinter dem Tresen, ohne dass ich ihn darauf angesprochen hätte. Sein besorgtes Gesicht sagt etwas anderes. Ich verspreche ihm, die Augen offen zu halten, weil ich ohnehin nachts schlecht schlafe. Ich weiß, dass Grundschüler nachts nicht draußen sind. Er weiß es auch. Er holt meine Zeitung und ignoriert das Geld, das ich ihm dafür hinhalte. Von meinem Fenster aus erkenne ich die Judensau wieder. Deutlich lesbar. Als ich 10 war, war unser Haus mit denselben Worten beschmiert. 2 Tage später haben fremde Männer meinen Vater rausgeholt. Durch mein Zimmerfenster sah ich sie als Schatten verschwinden. Meine Mutter brachte mich noch in derselben Nacht zu einer Verwandten nach Amsterdam. Die DPA meldet, dass bei einem Bombenanschlag auf einen Bus in Jerusalem der Attentäter getötet wurde, nachdem er mit einer großen Tasche von Jerusalem in die jüdische Siedlung im Westjordanland hatte fahren wollen, jedoch daran gehindert worden war. Ein Augenzeuge berichtete, wie ein Mensch in 2 Teile gerissen wurde. Ein Werbespot auf der nächsten Seite preist die Globalität, durch welche räumliche und menschliche Grenzen immer mehr verschwinden. Ich sehne mich plötzlich unbändig nach George.